B5 aktuell präsentiert.
Das interkulturelle Magazin. Jeden Sonntag um 13.05 Uhr.
Hören, wie es wirklich ist. B5 aktuell.
Auch an diesem heißen Fußball-WM-Sonntag ein kurzer Überblick über interkulturelle Themen mit Dagmara Djerjan im Studio. Wir hören in das Online-Tagebuch einer uigurischen Muslima hinein, die zum ersten Mal im Ramadan fastet. Wir blättern in einer ganz persönlichen Anthologie über Nürnberger Holocaust-Überlebende. Wir empfehlen eine Ausstellung zum Ende des Kalten Krieges, 25 Jahre Wandel in Osteuropa und beginnen mit einem Literaturthema. Der Adalbert-von-Chamisso-Preis ist mittlerweile eine etablierte und renommierte Auszeichnung in der deutschen Literaturlandschaft. Vor 30 Jahren wurden die Haupt- und Förderpreise von der Robert-Bosch-Stiftung und dem Germanistikprofessor Harald Weinrich initiiert, um eine damals ungewöhnliche Literaturgattung zu ehren. Autoren, die aus anderen Kulturen stammen und doch in deutscher Sprache schreiben. Einst als Gastarbeiterliteratur in eine Nische abgedrängt, gelten ihre Bücher mittlerweile vor allem sprachlich als besondere Bereicherung der deutschen Gegenwartsliteratur. So ist es nur folgerichtig, dass diese Werke zunehmend auch wissenschaftlich im universitären Forschungsbetrieb integriert werden. Am vergangenen Donnerstag wurde an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität offiziell das internationale Forschungszentrum Chamisso-Literatur eröffnet, angesiedelt im Institut Deutsch als Fremdsprache.
Es ist gut, dass man ein Feld markiert, dass man gewissermaßen auch Menschen, Schreiberinnen und Schreiber, die ja immer ein Teil der deutschsprachigen Literatur waren, sichtbar macht. Ich glaube, das ist das Zauberwort. Sichtbarmachung und Sichtbarwerdung.
Die Begeisterung ist schon jetzt sehr groß für das neue Chamisso-Forschungszentrum. Auch bei Feridun Saymoglu, der 2005 selbst den Chamisso-Preis bekommen hat und der nun als Dozent auftritt. In Lesungen und Diskussionen spricht er über seine Texte. Aber auch jüngere Autoren werden an dem neuen Institut vertreten sein, wie der irakischstämmige Autor Abbas Kider, der in seiner Prosa feinfühlige Porträts von Menschen in der arabischen Welt liefert. Menschen, die gegen den Strom schwimmen und den Zwang von Diktaturen mit viel Leid erleben mussten.
Dass das Inländische so breit gefächert ist, das scheint für einige Kritikerinnen und Kritiker immer noch eine Überraschung zu sein. Hier ist ein Zentrum, hier ist eine Anlaufstelle, hier kann man hingehen und sich den schönen Stoff holen.
Auch José Olivier oder Michael Stavaric haben bereits aus ihren Werken vorgetragen und mit Studenten diskutiert, erzählt der geschäftsführende Direktor der Chamisso-Forschungsstelle Jörg Roche. Die Resonanz und Unterstützung seitens der Autoren sei schon jetzt sehr groß.
Jetzt kommt Serhat Chirac im Herbst. Die kommen hierher für 1-2 Wochen und beteiligen sich intensiv an den akademischen Veranstaltungen, also machen Vorlesungen, beteiligen sich an Vorlesungen, machen Seminare und auch öffentliche Vorträge und sie machen auch Schreibwerkstätten oder Meisterklassen für unsere Studis.
Denn der Spaß am Schreiben und der Literatur soll nicht zu kurz kommen. Schließlich hat man es ganz hautnah mit Autorinnen und Autoren zu tun, die als Sprachspieler gelten. Nicht zuletzt dank ihrer Mehrsprachigkeit. Und auch die Studenten am Institut stammen aus über 50 Nationen und sind oft nicht nur rein wissenschaftlich orientiert.
Die zum Teil auch versteckte Talente haben, selber zu schreiben. Die wollen wir eben in den Meisterklassen dann entwickeln.
Die kreative Atmosphäre wird zudem an Schulen spürbar sein. Im Rahmen eines Forschungsprojekts bieten Chamisso-Autoren auch hier Workshops an. Die Bedeutung von Mehrsprachigkeit, nicht nur im Kontext von Literatur, spielt besonders auch hier eine wichtige Rolle.
Es wird das Selbstbewusstsein gefördert, in zwei Sprachen, in zwei Kulturen zu stehen, zwischen Sprachen und Kulturen zu vermitteln, praktisch als Sprachwandler oder Grenzgänger, kann man auch sagen. Und es wird auch die Fähigkeit und der Mut gefördert, zu Mehrsprachigkeit zu stehen und das zu nutzen.
Als vor fast 30 Jahren zum ersten Mal Chamisso-Preise vergeben wurden, sei die Perspektive und öffentliche Wahrnehmung der Preisträger noch eine andere gewesen als heute, erzählt Feridun Saymoglu. Schon lange sei es nicht mehr die Literatur von Kindern der Gastarbeiter, die hier geehrt werde.
Der Preis wird vergeben an Menschen, die gewissermaßen sich mit einem bestimmten Stoff befassen, und weniger ist es so eine Art Belohnung oder eine Art Gnadenhafe für jene, die sonst keine Rolle spielen. Die Zeiten sind vorbei.
Weltweit ist literarische Interkulturalität längst ein wichtiges Thema, besonders auch in der englischsprachigen Literatur. Das Chamisso-Forschungszentrum könnte dazu beitragen, diese Entwicklung auch für deutschsprachige Literatur noch stärker ins Bewusstsein zu rücken. Ein wichtiger Schritt, nicht nur für die Chamisso-Autorinnen und Autoren.
Walter Kittel berichtete. Wo lässt es sich leichter, wo Unverfängliche von anderen Kulturen, Religionen, Sitten und Bräuchen erzählen, als in literarischer Form?
Warum nur bereitete ihm das Einhalten des Fastenmonats so viel Mühe? Die Hitze war wegen des kümmerlichen Sommers erträglich, trotzdem spürte er, wie Energie und Konzentration nachließen. Seine Gedanken kreisten um die Frage, weshalb er die Tortur auf sich nahm. 30 Tage lang, von der Morgendämmerung bis zum Einbruch der Nacht, war es ihm als Moslem nicht erlaubt, zu essen und zu trinken. Nicht einmal eine Breze, wie er sie liebte, mit viel Butter und reichlich Salzkörnern. Auch Sex, Rauchen und sonstige überschwängliche Vergnügungen waren tabu.
Suturhan lässt seinen türkisch-bayerischen Kommissar Zeki Demir Bilek dieses philosophische Lamento in seinem neuen Krimi Bierleichen anstimmen, aus dem er übrigens am 3. Juli in München liest. Gestern hat für muslimische Mitbürger der Ramadan begonnen, die 4 Wochen lange Fastenzeit, eine der 5 Grundpfeiler des Islam. Und eine Herausforderung auch für die uigurisch-stämmige Studentin Suli Kurban, die über ihr erstes Ramadan-Fasten in einem Online-Videotagebuch für Lebenslinien Extra des Bayerischen Rundfunks berichtet.
Ich bin die Suli, ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus China und bin Uigurin. Uiguren sind eine muslimische Minderheit, die im Nordwesten von China leben. Ich lebe aber seit 15 Jahren in München. Ja, die Uiguren sind ja Muslime und normalerweise fastet man schon während der Ramadan. Aber ich habe zum Beispiel noch nie in meinem Leben wirklich 4 Wochen lang durchgehalten. Bis jetzt habe ich es geschafft, nur einmal zu fasten, und zwar nur für einen Tag. Und mein Verhältnis zum Religion ist, ich bin schon gläubig, würde ich sagen, aber ich bin keine praktizierende Muslima.
Stellt sich Suli Kurban selbst in ihrem Videotagebuch vor. Ab heute wird die 25-jährige Studentin auf der Homepage des Bayerischen Rundfunks täglich über ihre Erfahrungen mit dem Fasten im Monat Ramadan berichten. Vorbereitungen habe sie nicht viele getroffen, sagt Suli. Ein Sprung ins kalte Wasser also, mit vielen offenen Fragen. Zum Beispiel, in welche Moschee sie in München als Frau alleine gehen kann oder wie man den wichtigsten muslimischen Feiertag während des Ramadans, die Lailat al-Qadr, die Nacht der Bestimmung, feiert.
Ich bin zwar muslimisch aufgewachsen, aber viele Sachen kenne ich auch gar nicht. Also mir wurde dann gesagt, ja, du musst fasten, dann isst du halt den ganzen Tag nichts und trinkst nichts. Irgendwann isst man dann.
Doch wann ist der richtige Zeitpunkt für die Mahlzeit? In muslimischen Ländern etwa zieht kurz vor Sonnenaufgang ein sogenannter Ramadan-Trommler durch die Straßen, um die Gläubigen ans Essen zu erinnern.
In Deutschland kriegt man keine Zeichen, da ruft niemand vor meine Haustür und sagt mir, hey, du musst jetzt essen oder du darfst jetzt essen, sondern da muss ich mir einfach eine App holen, der mir sagt, wann ich essen soll und wann nicht, und der wenigstens so ein bisschen mir vorgibt, wie mein Tag strukturiert ist, weil ansonsten bin ich ja total verloren. Also ich habe ja niemanden, der mir sagt, was ich machen soll.
Zum Glück gibt's das Internet. Tipps, wie man sich während des Ramadans richtig zu verhalten hat, gibt's im Netz genug. Diverse muslimische Foren und Fatwa-Dienste geben Antworten auf alle Fragen, von der korrekten Kleidung über das Schminken und Augenbrauenzupfen bis hin zur Benutzung von Fernsehen und Handy. Diese Regeln, die oft widersprüchlich und keineswegs verbindlich sind, wird Suli nicht alle einhalten. Beispielsweise will sie auf keinen Fall ein Kopftuch tragen. Vielmehr will sie ihren eigenen Ramadan gestalten, angepasst an ihr Leben in Deutschland.
Die Frau soll sich nicht zu sexy anziehen, das heißt nicht so zu viel nackte Haut zeigen, das heißt nicht schwimmen gehen. Wenn Freunde alle am See sind, dann musst du vielleicht mit langen Klamotten am See sitzen.
Der Ramadan wird sowohl Sulis Alltag als auch ihre Freizeit ziemlich durcheinanderwirbeln. Deshalb will sie auch gezielt in München auf die Suche nach anderen jungen Muslimen gehen, die ebenfalls fasten und sie in dieser Zeit unterstützen. etwa indem sie mit ihr das sogenannte Iftar-Mahl zum Fastenbrechen einnehmen. Für Suli ist es wichtig,
dass du in der Gemeinschaft mit Leuten zusammenkommst, mit denen du normalerweise nicht dich zum Essen triffst und auch über deine Religion sehr viel lernen kannst.
Ein spannender Versuch, von dem selbst Suli noch nicht weiß, wie er ausgehen wird, von dem sie sich aber zumindest viele neue Erfahrungen verspricht. Erfahrungen, die sie per Kamera im Internet mit vielen Menschen teilen will.
Ich möchte auf jeden Fall mit dem Videotagebuch neue Aspekte des Ramadans zeigen und ich möchte damit dann auch die Leute erreichen, die so negative Gedanken gegenüber Ramadan haben oder die nicht viel wissen, so dass sie vielleicht auch durch das Videotagebuch Orte sehen oder Leute kennenlernen, die sie normalerweise nicht kennenlernen würden. Und ich wünsche mir auf jeden Fall, dass einige Leute auch 4 Wochen mit mir diese Reise machen, um mir auch die Kraft zu geben und zu schauen, ob ich das schaffe oder nicht.
Roswitha Buchner berichtete über das Video-Online-Tagebuch von Suli Kurban, abrufbar auf www.br.de/lebenslinien. 1989, ein historisches, ein schicksalhaftes Jahr, das die europäische Geschichte ganz und gar veränderte. Nach beinahe einem halben Jahrhundert künstlicher Teilung in Ost- und Westeuropa, in kommunistischer Diktatur unter sowjetischer Zwangsbruderführung und demokratischer Selbstbestimmung fiel der einst undurchlässige eiserne Vorhang. Für die Länder Ost- und Mitteleuropas, einst sowjetische Satellitenstaaten, war es ein Schritt in die Freiheit, für die europäische Völkergemeinschaft das Ende des Kalten Krieges. In jedem der Länder wurde der Neuanfang anders erlebt, in jedem anders vorbereitet. Daran erinnert die Ausstellung 25 Jahre Wandel in Osteuropa im Münchner Haus des Deutschen Ostens.
Ein Bild finde ich besonders interessant und es zeigt die Kranzniederlegung in einem ungarischen Ort für die vertriebenen Ungarndeutschen. Und es hat mich eben daran erinnert, dass wir im Januar bereits hier zusammen mit dem ungarischen Generalkonsulat eine Podiumsdiskussion zu dem Thema des in Ungarn seit diesem Jahr begangenen Gedenktags für die vertriebenen Ungarndeutschen gemacht haben und dass das doch ein deutliches Zeichen auch Ungarns ist, sich diesen Themen, diesen schwierigen Fragen der Geschichte zu widmen.
Sagt Andreas Otto Weber, Direktor des Hauses des Deutschen Ostens in München. Die Ausstellung 25 Jahre Wandel in Osteuropa geht auf seine Initiative zurück. Seit er vor einem Jahr die Leitung des Hauses übernommen hat, setzt er auf eine enge Zusammenarbeit mit den diplomatischen Vertretern jener Länder, in denen deutsche Minderheiten lebten und auch noch heute leben. So boten die Generalkonsulate Polens, der Tschechischen Republik und der Slowakei, Ungarns und Rumäniens an, den politischen Umbruch vor 25 Jahren in eine Ausstellung zu dokumentieren.
Die Ausstellung, die uns das Tschechische Zentrum zur Verfügung gestellt hat, die blickt in erster Linie auf die Entwicklungen der samtenen Revolution in Prag, während die Ausstellung aus dem slowakischen Generalkonsulat uns einen ganzen Blütenstrauß sozusagen an Bildern bringt, die den Wandel der Slowakei von einem Ostblockstaat hin zu einem heutigen vollen Mitglied in der europäischen Völkergemeinschaft darstellt.
Die Organisatoren der Ausstellung werben mit einem geschichtsträchtigen Foto. Auf der Einladung und auf den Plakaten ist die mittlerweile weltbekannte Aufnahme des paneuropäischen Picknicks im August 1989 dicht an der österreichischen Grenze zu sehen. Der Moment, als die Teilnehmer das Holztor nach Westen Richtung Freiheit aufstoßen. Der Besucher der Ausstellung kann verfolgen, wie sich die ehemaligen kommunistischen Staaten von dem Einheitsgrau des monolithischen Ostblocks entfernen. Der rote Faden der ausgestellten Bilder zeigt den holprigen Weg, den diese Länder gehen mussten und müssen, um sich in eine demokratische Gesellschaft zu verwandeln und vollwertige Mitglieder der europäischen Völkergemeinschaft zu werden. Andreas Otto Weber möchte mit dieser Ausstellung auch neue Akzente in der Führung des Hauses des Deutschen Ostens setzen.
Es soll zeigen, dass ich zu Kooperationen über die Grenzen hinweg sehr offen bin und so oft wie möglich derartige Veranstaltungen hier durchführen möchte. Durch Kooperationen lebt ein Haus neu auf, das ja auch Auslandsförderung im Bereich der Kulturförderung betreibt. Und in dieser Hinsicht ist nicht nur diese Ausstellung Teil unserer Politik.
André Winzer über die Ausstellung 25 Jahre Wandel in Osteuropa, die im Münchner Haus des Deutschen Ostens die Ära des Kalten Krieges zwischen 1945 und 1989 dokumentiert. Die Folgen des Zweiten Weltkriegs aus jüdischer Perspektive dokumentiert der russischstämmige Nürnberger Journalist Josif Jesakow in seinem Buch »Narben des Krieges«. Seit Beginn der 1990er Jahre sind über 200.000 Juden aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland eingewandert. Rund 1.200 ließen sich in Nürnberg nieder. Viele von ihnen sind Überlebende der deutschen Gräueltaten, so wie Jesakow selbst, der die Zeitzeugengeschichten buchstäblich in letzter Minute festhalten wollte.
Als die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion am 22. Juni 1941 überfallen hatte, war Josif Jesakow erst 3 Jahre alt. Schon eine Woche später marschierten die deutschen Truppen in seine Heimatstadt Minsk ein. Alle 60.000 Juden wurden in ein Ghetto gepfercht, auch Jesakows Familie. Sein Vater, ein überzeugter Kommunist, flüchtete zu den Partisanen. In eine Nacht- und Nebelaktion versuchte er, seine Familie zu retten.
Mein Vater erschien plötzlich spät in der Nacht und sagte: Packt schnell zusammen, ich bringe euch in den Wald zu den Partisanen. Mein Großvater widersprach: Die Deutschen sind zivilisierte Leute. Im Ersten Weltkrieg haben sie uns Juden nichts angetan. Mein Vater hatte keine Zeit für Diskussionen. Er holte also nur mich und Mama ab. Und meine Großeltern und meine Tante blieben im Ghetto. Dort sind sie auch umgekommen.
Fast alle Minsker Juden kamen im Holocaust um. Nach dem Krieg sprach man aber in der Sowjetunion nie darüber. Die Opfer hießen nicht Juden, sondern sowjetische Zivilbevölkerung. Antisemitismus war lange Staatspolitik. Als Folge des Antisemitismus verlor Josif Jesakow auch seinen Journalistenjob. Vor 16 Jahren siedelten die Jesakows nach Deutschland über. Als sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge kamen sie nach Nürnberg. Nun hatte Josif Jesakow zum ersten Mal in seinem Leben Zeit für das Projekt, das ihn schon lange beschäftigt hatte. Er wollte jüdische Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg sammeln.
Wir sind ja die letzten Augenzeugen des Krieges, meine Generation, die damals Kinder und Jugendliche waren. Plötzlich wurde es mir klar, es ist höchste Zeit. So begann ich, meine Landsleute zu befragen.
Josif und seine Frau Vera sprachen ältere russischsprachige jüdische Zuwanderer buchstäblich auf der Straße an. Fast jeder hatte eine erschütternde Kriegsgeschichte zu erzählen. Überlebende der Ghettos waren darunter, die sich jahrelang in Erdlöchern versteckt hatten. Zeugen von Massenerschießungen, die in letzter Sekunde hatten flüchten können. Josif und Vera trafen Überlebende der Belagerung Leningrads, die sich heute noch an den Geschmack von Sülze aus Tapetenkleister und Pfannkuchen aus Gras erinnern. Ein Kapitel ist den jüdischen Rotarmisten gewidmet, die besonders tapfer mit dem Mut der Verzweiflung gekämpft hatten. Denn ihnen war bewusst, geraten sie in deutsche Gefangenschaft, werden sie sofort hingerichtet. Ohne jegliche finanzielle Hilfe in Eigenregie haben die Jesakows 61 Augenzeugen interviewt, deren Geschichten zusammengefasst, passende Fotos ausgesucht und die Anthologie ins Deutsche übersetzen lassen. »Narben des Kriegs« ist ein Buch mit fast 500 Seiten geworden. Für die hohen Druckkosten sprangen das Menschenrechtsbüro und die israelitische Kultusgemeinde Nürnberg ein.
Ich wollte diese Geschichten auch auf Deutsch erzählen, denn auch die Deutschen haben im Krieg gelitten. Wir sehen hier, dass Nürnberg von den Bombardements stark zerstört war und später wieder aufgebaut wurde. Die deutsche Seite hatte fast 11 Millionen Tote zu beklagen. Ich weiß, dass das Thema für sie immer noch aktuell ist. Die Tochter einer unserer Überlebenden arbeitet im Seniorenheim. Sie hat das Buch den deutschen Bewohnern zu lesen gegeben. Sie reißen es sich einander aus den Händen. Sie wollen wissen, wie wir diesen Krieg erlebt haben.
In der Europäischen Janusz Korczak-Akademie in München ist bis Ende Juli eine begleitende Fotoausstellung zu sehen. Dort kann man das Buch »Narben des Krieges« auch kaufen. Ein außerordentlich wichtiges Projekt, meint Programmdirektor Alexander Razumny über die Anthologie.
Diese Menschen leben in Nürnberg. Es ist die unmittelbare Nachbarschaft der heutigen Nürnberger. Es sind aber Geschichten, die die Leute nicht kennen. Und solche Projekte, und insbesondere dieses Projekt, ist ein großartiger Beitrag dazu, dass wir einander ein bisschen besser kennenlernen.
Julia Smilga berichtete über das engagierte Buchprojekt Narben des Krieges von Josif Jesakow. Auf der Suche nach jüdischen Zeitspuren, darum geht es unter anderem auch in unseren Kulturtipps, heute zusammengestellt von Isabel Hartmann.
Keine jüdischen Gebete, sondern die schwungvollen Akzente aus der dritten Sinfonie Beethovens, der Eroica, werden nächsten Sonntag unter der prunkvollen Kuppel der Augsburger Synagoge erklingen. Der Anlass? Das 100-jährige Jubiläum ihrer Grundsteinlegung. Für Dr. Benina Schönhagen, die Leiterin des Kulturmuseums Augsburg-Schwaben, eine ganz besondere Feier.
Synagogen, die 100 Jahre alt sind und heute noch Synagogen sind, gibt es nur minimal wenige. Die allermeisten sind ja 1938 zerstört worden.
Am 9. November 1938 wurden in der sogenannten Reichskristallnacht hunderte Synagogen in ganz Deutschland in Brand gesetzt, auf Hitlers Befehl. Auch die prächtige Augsburger Synagoge im wohlhabenden Zentrum der Stadt wurde angezündet. Aber
es gab ja den Befehl von Heinrich Himmler, Chef der deutschen Polizei und der SS, dass die Häuser in Nachbarschaft von den brennenden Synagogen in Besitz von Nichtjuden war, nicht in Mitleidenschaft gezogen werden dürfen. Und deswegen hat in Augsburg der Gauleiter, also die höchste NS-Instanz vor Ort, selber befohlen, dass das Feuer wieder gelöscht wird.
Nach dem Krieg entwickelte sich die weitläufige Synagoge zu einem Ort gelebten jüdischen Lebens, wie auch zu einem vielbesichtigen Ausflugsziel. Denn ihre Architektur ist beeindruckend. Dr. Benina Schönhagen.
Ein überkuppelter Zentralbau, der im Inneren ganz stark mit byzantinischen Elementen ausgestattet ist. Wir erleben das bei den unruhigsten Schulklassen, dass sie, wenn sie den Kultraum selber betreten, ruhig werden.
Von dieser einzigartigen Wirkung können sich die Konzertgäste am kommenden Sonntag ab 19.30 Uhr überzeugen, wenn Dirigent Gereon Trier mit dem Friedberger Kammerorchester die Kuppel zum Schwingen bringen. Neben Beethovens Eroica spielen sie Felix Mendelssohn Bartholdys Violinkonzert und die selten aufgeführte Kantate Miriams Siegesgesang von Franz Schubert. Das religiöse Leben einer Gemeinschaft, das ist auch das Hauptthema von Laurence Grangien. Die französische Fotografin, die seit 25 Jahren in Nürnberg lebt, interessiert sich allerdings weniger für die Juden in Schwaben als vielmehr für die Buddhisten in Nepal. Seit vielen Jahren bereist sie das kleine Land im Himalaya, hat dort viele Kontakte geknüpft. Ihre Bilder, die sie in der Ausstellung »Götter und Dämonen in Nepal« ab kommendem Samstag in Nürnberg zeigt, bieten ungewöhnliche Momentaufnahmen des dortigen Lebens mit seinen Riten. Die Ausstellung ist im Südpunkt in Nürnberg zu sehen, vom 5. Juli bis zum 10. August. Wer sich nächste Woche aber auf gar keinen Fall auch am fußballfreien Donnerstagabend von der Fußball-WM abbringen lassen möchte, hat ebenfalls in Nürnberg Gelegenheit dazu. Im Kulturgarten des Künstlerhauses laufen am 3. Juli ausgewählte Kurzfilme, die im März während des Berliner Fußballfilmfestivals gezeigt wurden. Darunter ist auch der Siegerstreifen, die beeindruckende Dokumentation I Love Hooligans über das Doppelleben eines homosexuellen Hooligans. Der Eintritt ist frei.
Mit diesem besonderen Tipp zum Fußball-WM-Fieber schließt das interkulturelle Magazin. In Redaktion und Studio verabschieden sich Eleni Iliadu und Dagmara Djerjan.